Danke, dass ich hier sein darf, dass wir diese Abende miteinander haben dürfen. Es geht da ja um ein wichtiges Thema, was wir über das Christsein wissen müssen. Und diese drei Abende sind so drei kleine Schritte in diese Frage hinein. Was müssen wir wissen? Das erste natürlich, Jesus ist der Herr. Und das ist dann schon die Eintrittskarte für das, was morgen Abend das Thema ist, die Gemeinde. Die Gemeinde, das sind die, die zu diesem Herrn gehören. Wir denken natürlich, das sind die Getauften, die Kirchenmitglieder, das ist auch die sichtbare Gemeinde, aber im tieferen Sinn, Kirche ist Kyriake, die zu dem Kyrios, zu dem Herrn gehören. Und dann am Freitagabend, da geht es dann um die Frage, ja, was ist denn die Aufgabe der Gemeinde? Und da sind wir in einem ganz aktuellen Thema, auch in unseren Tagen. Gemeinde hat als Aufgabe eigentlich was Unbequemes. Gemeinde ist so ein Stachel im Pfahl des Zeitgeistes, ist Salz der Erde, so hat Jesus das gesagt, und Licht der Welt. Das ist unsere Berufung. Also das ist das nur, dass wir etwa wissen, was auf uns zukommt, das Thema dieser drei Abende, Jesus der Herr, und dann das Wunder der Gemeinde. Gemeinde ist wirklich ein Wunder, gerade auch in dieser Zeit. Was für ein Wunder, da kann ich auch ein bisschen erzählen aus meinen internationalen Begegnungen, das bewegt mich immer wieder, wie das auch Familie ist. Und wenn man dann aus Deutschland irgendwo in Nigeria aufschlägt, in einem Gottesdienst, in einem Dorf irgendwo mitfeiert und denkt, doch, da gehöre ich dazu. Das Wunder der Gemeinde und dann unser Auftrag, Salz der Erde zu sein. Heute Abend also das erste Thema, Jesus ist der Herr. Jetzt habt ihr das so gut gesungen, da war ja schon alles drin. He is Lord Almighty oder Mighty und Omnipotent. Das ist unser Gott. Jetzt sagt man ja gut, da kann ja viel reden. Wir haben es im Lied gehört, man kann auch viel singen. Aber stimmt das denn wirklich? Ist dieser Jesus wirklich Herr und Gott? Wir lesen die Zeitung, besser manchmal, wir lesen sie gar nicht mehr, weil man es kaum aushalten kann. Dieser Konflikt in Israel mit den palästinensischen Autonomiegebieten, Bergkarabach und Aserbaidschan, Ukraine und Russland und wo wir hingucken, wirtschaftliche Schwierigkeiten, Inflation, die kalte Gesellschaft, in der wir leben, politische Fehlentscheidungen, es geht runter und drüber. Und man fragt sich, ist denn da wirklich jemand der Herr? Hat das noch jemand im Griff? Behält denn da überhaupt noch jemand den Überblick? Und dann würde die Bibel uns sagen, doch ja, dieser Jesus. Das ist das, was wir im Glauben erfassen. Hinter dem ganzen Durcheinander unserer Zeit ist doch noch jemand, der alles im Griff hat. Und die Bibel gibt uns Berichte von Situationen. Wir bekommen da einen Einblick in Begebenheiten, die Jesus so mit seinen Jüngern erlebt hat. Und wir lesen gleich von so einer Begebenheit im Markus-Evangelium. Aber was wir verstehen müssen, diese Begebenheiten werden gleichzeitig für uns zu Bildern, die uns helfen sollen, unsere eigene Wirklichkeit zu verstehen und geistliche Wahrheiten zu verstehen. Den Text, den ich Ihnen mitgebracht habe für heute Abend, ist ein ganz bekannter Text aus dem Markus-Evangelium. Die anderen Evangelien berichten auch darüber. Das ist diese berühmte Geschichte, wo Jesus den Sturm stillt. Das ist natürlich auch für mich eine schöne Geschichte. Wenn man von der Küste kommt und das so kennt mit der Nordsee und den Sturmfluten im Oktober oder im frühen Januar, Februar, dann hat man dafür ein Gespür. Aber das ist ja nicht nur eine Geschichte für Ostfriesen. In der Bibel kommen relativ oft diese Geschichten vor. Ganz am Anfang schon diese furchtbare Geschichte über die Sintflut. Naturgewalten brechen los und dann kommt es zu dieser Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Die Erinnerung daran haben wir immer noch, wenn wir an einem Regentag den Regenbogen in den Wolken sehen, als Zeichen, dass Gott verheißt, das soll nicht wieder geschehen. Oder dann der andere Bericht, schon etwas schräger für manche von uns, die Geschichte von Jona, der feige Prophet, der wegläuft, weil er der Aufgabe nicht gewachsen ist oder er meint, ihr nicht gewachsen zu sein. Er fährt mit irgendeinem Schiff, das da gerade so günstig liegt, in eine ferne Gegend, weit weg von dem Auftragsgebiet, das Gott ihm gegeben hat, und pauz, gibt es diesen Sturm. Und dann sagt Jona selber, ihr müsst mich über Bord werfen, dann wird Ruhe sein. Die machen das und es ist Ruhe. Und Jona wird gerettet von diesem Fisch. Oder eben diese Geschichte, die ich euch gleich vorlese, oder auch in der Apostelgeschichte der Bericht über Paulus, der Schiffbruch erleidet. Also warum immer wieder diese Naturgewalten und die Berichte darüber in der Bibel? Die Bibel möchte uns helfen, das Leben zu verstehen. Und die Bibel möchte uns helfen zu verstehen, welche Rolle wir im Leben spielen und welche Rolle Gott spielt. Und die Bibel möchte uns helfen, dass wir die Perspektive richtig hinbekommen. Wer sind wir und wer ist Gott? Und Naturgewalten sind ein ganz gutes Mittel, um mal alles wieder so ein bisschen richtig auf die Reihe zu bekommen. Wir Menschen, wir nehmen ja manchmal den Mund so ein bisschen voll. Dann können wir sagen, oh ja, so haben wir es ja in der deutschen Politik gehört, wir schaffen das. Oder Obama sagte, yes, we can. Und dann gucke ich in meine Familie und dann gucken sie in ihr eigenes Leben und dann denkt man, gute Güte, dass das mit den Kindern mal so schwierig ist, hätten wir auch nicht gedacht. Oder dass das in der Ehe so schwierig ist. Oder dass ich mich so schwer tue in bestimmten Beziehungen oder überhaupt in meinem eigenen Leben. Und wenn ich ehrlich bin, dann muss ich bekennen, dass ich oft mit meinem eigenen Leben schon nicht klarkomme. Wie wollen wir dann erst in dieser Welt klarkommen? Und die Menschen, die in Naturgewalten geraten, Vulkanausbrüche, Stürme, Schiffbrüche, die merken etwas davon, wie klein wir eigentlich sind. Was können wir schon tun? Und dann, und das zeigt uns dieser Bericht, dann entdecken wir in solchen Momenten, was Gott tun kann. Und da möchte ich uns einladen, heute Abend in uns hineinzuspüren. Das ist eigentlich auch Gottes Einladung. Da, wo wir am Ende sind mit unserem Latein, da ist Gott noch längst nicht am Ende und sind gerade auf die Grenzerfahrungen des Lebens, wo wir etwas anfangen zu ahnen von der Größe Gottes. Markus Evangelium, Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel. Und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und Jesus war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Es ist hilfreich, sich das mal so bildlich vorzustellen. Also ein Kahn, wo das Wasser schon drinsteht, wo Panik ist, wo alles wackelt und schaukelt und da schläft Jesus auf einem Kissen. Ich stelle mir das so ein bisschen schmuddelig vor, das Kissen, so beige. Das ist das, wo Jesus drauf liegt und schläft. Und die Jünger weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Die Evangelien berichten über diese Episode. Matthäus berichtet etwas anders. Matthäus berichtet hier von einem Hilfeschrei der Jünger. Herr, hilf. Aber das passt beides zusammen. Matthäus, Herr, hilf. Und hier, Markus, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Herr, hilf, fragst du denn nichts danach, dass wir umkommen? Doch. Jesus stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer. Und jetzt sind wir bei unserem Thema. Dieser Jesus, wer ist das? Er ist der Herr. Er spricht, schweigt und verstummt. Und das ist für mich in diesem und in vielen anderen Berichten so tröstlich. In dem Tohuwabohu unseres Lebens, in den Katastrophen unserer Zeit, da gibt es einen, der immer noch Macht hat, hineinzusprechen und für Ruhe zu sorgen. In der Unruhe deines Lebens, deines Umfeldes, dieser Welt. Und dieser eine ist der Herr, Jesus Christus. Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und mehr sind ihm gehorsam. Das ist unser Thema heute Abend. Wer ist dieser Jesus? Und die Antwort, die haben wir mit dem kleinen Programmflyer schon vorweggegeben. Jesus ist der Herr. Und in den Grenzerfahrungen des Lebens, so wie die Jünger hier die Erfahrung machen, da können wir entdecken, wer wir wirklich sind, wie es mit unserer Macht bestellt ist und wer Jesus wirklich ist. Er ist der Herr. Ich habe gedacht, dass wir der Übersichtlichkeit halber in 7 kurzen Schritten einmal durch diesen Text hindurch spazieren. 7 Gedanken, die man sich dann vielleicht hinterher auch einigermaßen merken kann. Das erste, und das ist auch wichtig für uns, weil es immer wichtig ist, eine realistische Sicht auf das Leben und auf die Welt zu haben. Desto jünger man ist, desto verträumter ist man vielleicht und stellt sich alles rosa-rot vor, so ist das Leben so schön, desto älter wir werden, da sind wir auch ein bisschen ernüchtert, haben auch hier und da eine Schramme abbekommen im Leben, das ist alles gar nicht so einfach. Und unser Text, auch die ganze Bibel, hilft uns zu einer nüchternen Sicht auf das Leben und auf die Welt. Und das ist mein erster Punkt, was ist denn diese nüchterne Sicht? Die nüchterne Sicht ist, die Bibel stellt das einfach fest, Stürme kommen. Das gehört zum Leben dazu. Die Jünger sind unterwegs mit Jesus, das schützt sie nicht davor, in diesen Sturm zu geraten. Stürme kommen. Selbst wenn wir tun, was Jesus, was die Bibel, was Gott von uns möchte, manchmal in manchen Kreisen, nicht bei euch, da gibt es ja so falsche, theologisch falsche Vorstellungen, nach dem Motto, komm zu Jesus, leb mit Gott, dann hast du keine Probleme, dann geht's dir gut, du bist gesund, hast viel Geld. Du hast keine Probleme. Das ist nicht richtig. Das stimmt nicht. Und das haben sie auch schon alle gemerkt. Das Gegenteil ist oft sogar richtig, wenn ich daran denke, die Arbeit, die ich tun darf, in den Ländern, wo Christen bedrängt und verfolgt werden. Wenn man einem Moslem im Iran, der zum Glauben an Jesus gefunden hat, wenn man dem das so sagen würde, Mensch, jetzt bist du Christ, all deine Probleme sind gelöst, würde der sagen, nee, du spinnst. Gerade andersrum, ich hatte gar keine Probleme, aber jetzt habe ich Probleme. Von der Familie verstoßen, vom Staat verfolgt. Nein, nein. Und die Bibel hat einen nüchternen Blick. Die Höhen und Tiefen, die Stürme, die gehören zum Leben dazu. Und jetzt sind einige von uns hier, die sagen, ich lebe schon so lange im Glauben, warum ist das alles so schwer? Das ist alles so schwer, weil das Leben schwer ist. So viele Herausforderungen, so viele Probleme, Stürme gehören dazu. Hier ist es ja auffällig. Jesus ist es selber, der seine, so möchte man es ja interpretieren, der seine Jünger in den Sturm schickt. Die waren da alle gemütlich am Ufer beisammen. Und Jesus sagt, lasst uns hinüberfahren. Und nun habt ihr gesungen, he is mighty, he is omnipotent. Ja, konnte er das dann nicht wissen? Jesus führt seine Jünger in den Sturm. Und Jesus hat für uns auch manche Wegstrecke bereit, die wir uns so nicht gesucht hätten, die schwierig ist, die uns vielleicht Angst macht. Aber das Gute, und das lernen wir auch aus der Bibel, ist, dass Gott es gut meint mit uns. Das finde ich so beruhigend. Dieses Buch hat ja eine Klammer. Es fängt an, das kennen Sie, den Schöpfungsbericht. Da heißt es ja immer wieder, es war gut, es war gut, es war gut, es war sehr gut. Und dann geht die Katastrophe los, der Sündenfall, die ganzen Probleme. Und dann blättert man so ein bisschen vor bis zum Ende und dann staunt man. Es wird wieder gut. Gott macht es gut. Und wir sind mittendrin. Wir sind noch nicht am Ende, wir sind noch mittendrin. Und da gehören die Stürme dazu. Das ist diese Zeit, das ist diese Welt. Selbst wenn wir zu Jesus gehören. Jesus sagt seinen Jüngern, lasst uns hinüberfahren. Und so geraten sie in den Sturm. Übrigens, Jesus hat uns auch kein Wolkenkuckucksheim versprochen. Der Herr Jesus hat ja zu seinen Jüngern immer wieder gesagt, es gibt einen Ernst der Nachfolge. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der macht das wie ein Kaufmann, überschlägt die Kosten, guckt, will ich das wirklich? Der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und das, was bei uns mehr so ein Sprichwort ist, ach ja, mit der Nachbarschaft, das ist schon ein Kreuz oder am Arbeitsplatz, das ist ja viel elementarer gemeint. In über 60 Ländern dieser Welt gibt es keine Religionsfeinde. Da werden Christen eingesperrt, verfolgt, bedrängt. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und dann, wenn man im Neuen Testament etwas weiter nach hinten blättert, dann kommt man zu einem Brief von Jakobus und dann steht da plötzlich, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in solche Anfechtungen geratet. Ja, warum denn das? Weil so Glaube sich bewährt. Also ein erster Schritt. Stürme kommen. Und jetzt ein zweiter Gedanke. Und da sind wir jetzt mitten bei diesem schmuddeligen beigen Kissen. Und Jesus, der im Sturm schläft. Das ist für mich ein ganz starkes Bild. Also erstmal ist das da so passiert. Aber ich habe ja gesagt, wir dürfen die Bibel auch nehmen, als Hilfe, unser eigenes Leben zu interpretieren. Und dann wird das für mich zu einem Bild, zu einem Gleichnis für unseren Glauben. Das muss ich erklären. Dieser schlafende Jesus, Das ist für mich ein Bild von der Geborgenheit, die wir im Glauben haben dürfen. Also die naheliegende Frage ist natürlich, wie kann Jesus schlafen? Jetzt würden wir Theologen sagen, na gut, zwei Naturenlehre, wahrer Mensch, der war müde. Und wahrer Gott, also hier wahrer Mensch. Ein müder Jesus, der schläft. Ja, wenn das Schiff schaukelt, wenn alle Angst haben, wer kann da schlafen? Ja, da würde ich sagen, schlafen kann da nur der, der sich bei einer höheren Macht geborgen weiß. Und damit wird Jesus jetzt für mich zu einem Bild für Glauben, für eine Einladung, dass Jesus sagt, diese Art von Glauben, dieser Glaube, der schlafen kann im Sturm, den dürft ihr auch haben. Und wir sagen, wie geht das? Und da gibt es in der Bibel, im Psalm 121, eine ganz spannende Stelle. Kennen wir alle. Es ist ja so ein Segenswort, ein Reisesegen. Und da steht, der Hüter Israels, also der da oben über den Wolken thront und uns liebt, unser himmlischer Vater, der schläft und schlummert nicht. Und wenn man das mal auf sich wirken lässt, dass da über den Wolken einer thront, den wir am Herzen liegen, der nicht schläft, nicht schlummert, ja warum? Weil er über uns wacht. Ja, dann können wir ja schlafen. Was wollen wir denn da noch tun? Und ich glaube, so ähnlich muss Jesus gedacht haben. Er hat gedacht, der Vater im Himmel, der wacht über mir, ich darf mich ausruhen. Und für mich ist das ein Bild für das, was Glaube für dich und für mich sein kann und sein möchte. Ja, Jesus hat ja direkt gesagt, diese Art von Glaubensfrieden, den möchte ich euch geben. Jesus hat gesagt, und das gilt auch uns, nach 2000 Jahren, Jesus sagt zu seinen Jüngern und zu uns, diesen Frieden, meinen Frieden, gebe ich. Diesen Frieden, der sich geborgen wissen darf, mitten in den Stürmen. Nochmal, Stürme gehören zum Leben dazu. Das wird auch nicht anders werden. Aber was anders werden kann, ist, wie wir auf diese Stürme reagieren. Nicht, dass wir ängstlich von A nach B laufen, diese innere Unruhe, die schlaflosen Nächte. Nein, sagt Jesus, ihr dürft euch geborgen wissen. Geborgen wissen im Ratschluss des Vaters im Himmel. Geborgen wissen, weil wir wissen, wie Paulus Römer 8, Vers 28 sagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und Jesus sagt, diesen Frieden, meinen Frieden, diesen Frieden, der sich geborgen weiß und noch im Sturm getrost schlafen kann, den gebe ich euch. Bei diesem zweiten Gedanken fällt mir noch was auf. Und da ist die Bibel so hilfreich, weil die Bibel uns bildlich vor Augen stellt, was wir ja heute nicht mehr sehen können. Also wenn wir gucken, wo ist denn Jesus, dann werden wir natürlich sagen, wir sehen ihn nicht. Gott ist unsichtbar. Aber damals war Jesus für die Jünger fassbar, sichtbar. Und deswegen sind diese Geschichten für uns so wichtig, weil wir den Übertrag machen dürfen, so real, wie Jesus damals bei seinen Jüngern im Sturm da war. Genauso real, wenn auch unsichtbar, ist Jesus in den Stürmen deines und meines Lebens anwesend. Jesus hat am Ende des Matthäus-Evangeliums gesagt, Matthäus am letzten, ich bin bei euch alle. Auch das ist so tröstlich. Dieser Herr, der Mächtige, der Omnipotente, ist bei uns alle Tage. Er sitzt in deinem Lebensboot. Was für eine tröstliche Gewissheit. Das waren die ersten beiden Schritte. Stürme kommen, Jesus weiß sich geborgen. Ein dritter Gedanke zu diesem Text. Jetzt werden die Jünger aktiv. Und was tun die Jünger? Heute würde man sagen, sie beten. Also damals hat man wahrscheinlich gesagt, sie haben mit Jesus geredet, sie haben ihn aufgeweckt. Aber wenn wir mit Jesus reden, wenn wir mit Gott reden, das nennen wir beten. Und am Ende dieser kleinen Perikope wird Jesus auch einige kritische Töne den Jüngern gegenüber haben. Aber hier zunächst, da machen die Jünger alles richtig. Und da möchte ich von den Jüngern lernen, weil ich nicht so gut das mache wie die Jünger. Wenn ich ein Problem habe, dann fange ich immer an, XY anzurufen oder unruhig zu werden oder was auch immer. Die Jünger machen das alles nicht, die gehen direkt zu Jesus und sagen, Herr, hilf. Fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Hilf uns, wir brauchen dich. Ihr Lieben, das möchte ich lernen und das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich euch, dass ihr das auch lernt, dass ihr mit unserer Not zu Jesus kommt. Jemand hat mal gesagt, es ist so ein bisschen flapsig ausgedrückt, Gott hat eine Telefonnummer, 5015. also nicht probieren, auf dem Handy funktioniert das nicht, aber das ist Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Das ist sozusagen unser Notruf. An der Küste, wo ich herkomme, das ist ja wichtig, wenn ein Krabbenkutter oder so in Seenot gerät, dann wird die Leuchtrakete abgesetzt, damit der Seenotrettungsflitzer ankommen kann und die Leute rausholt. Unsere Hotline zu Gott ist diese Einladung, dass wir mit unserer Not zu ihm kommen. Rufe mich an, in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Herr, hilf. Was mag Ihnen gerade durch den Kopf gehen? Was liegt Ihnen schwer auf dem Herzen? Wo stehen Sie in irgendeinem Sturm? Vielleicht gerade heute Abend. Die Gedanken rasen, kommen nicht zur Ruhe. Was bedrückt so sehr? Welcher Konflikt, welche Schwierigkeit, welche Sucht, welche Not? Und dann diese Einladung für dich und für mich, dass wir mit dem, wo wir nicht weiter wissen, wo wir plötzlich spüren, ich kann das gar nicht mehr lösen, auch in unserer Zeit, in unserer Welt zu viel, und sagen, wer soll das noch lösen? Und dann die Einladung von Gott selber, dass wir zu ihm kommen und sagen, Herr, hilf. Und er will helfen. Er ist ein Gott, der uns zugewandt ist. Er ist ein Gott, der uns sieht. Er ist ein Gott, der uns liebt. Er ist ein Gott, der darauf wartet, dass seine Kinder sich an ihn wenden. Die Bibel ist eigentlich voller Einladung zu beten. Es ist eigentlich gar nicht zu verstehen, warum wir da so träge sind. Ich auch. Also nicht denken, dass ich hier irgendwelche Weisheiten für mich gepachtet hätte. Ich bin genauso wie Sie alle unterwegs. Das Allermeiste, was ich sage, sage ich mir selber. Warum tue ich mich so schwer zu beten? Warum komme ich auf so viele Gedanken nur nicht darauf zu beten? Jesus sagt, betet. Paulus sagt, betet. Jesus sagt, bitte, so wird euch gegeben. Jesus sagt, kommt zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Es ist eine einzige Einladung. Nehmen wir sie an heute Abend? Schütten wir unser Herz bei diesem Jesus aus? Sagen wir, Herr, da musst du jetzt ran, ich weiß nicht weiter. Herr, mach du. Mach du aus diesem Chaos noch einmal etwas Vernünftiges. Ein vierter Gedanke. Stürme kommen, Jesus weiß sich geworden, wir dürfen beten. Und jetzt, und da sind wir jetzt mitten in dem wunderbaren Chorlied, der Gott, an den wir uns wenden, ist der, der helfen kann. Er ist omnipotent. He is mighty. Er ist mächtig. Jesus steht auf und spricht zu den Wellen und spricht zu dem Wind, schweig und verstumme. Das ist schon mal was. Also, ich habe ja vorhin gesagt, wenn ihr mal Urlaub machen wollt, ich kann nur Ostfriesland empfehlen, also Bodensee ist auch schön. Aber wenn man dann in Ostfriesland so, wie gesagt, im Herbst im Sturm am Deich steht, das ist schon was. Und jetzt geht ihr da spazieren, weil ihr der Einladung gefolgt seid und sagt, wollen wir uns mal angucken. Und zufällig bin ich auch da gerade unterwegs. Und nun stehe ich da und schreie so ein bisschen in die Gegend rum und sage, Schluss, Nordsee, Sturm. Ja, ich glaube, da würdet ihr ein bisschen Mitleid bekommen. Also haben wir damals gar nicht gedacht, das wirkte irgendwie ganz nett, aber irgendwie, warum? Weil ich nicht allmächtig bin. Aber das ist unser Thema. Vorhin haben wir gesagt, warum schläft Jesus? Wahrer Mensch. Aber der Jesus, der hier zu den Wellen und zu dem Wind spricht, ist kein wahrer Mensch. Das ist wahrer Gott. Unser Herr Jesus ist der Herr, und zwar im vollumfänglichen Sinne. Er ist der souveräne Gott. Er ist der Herr. Er ist der, der Lazarus aus dem Grab ruft. Er ist der, der Blinden die Augen öffnet. Er ist der, der Stummen den Mund auftut. Er ist der Herr. Er ist allmächtig. Und wenn wir gerade gesagt haben, dass die Einladung besteht, dass wir mit unserer Not zu Jesus kommen, dass wir ihn bitten dürfen, uns zu helfen, dann müssen wir verstehen, der, an den wir uns da wenden, das ist nicht der Kumpel von nebenan. Das ist der, der wirklich helfen kann. Nochmal, Matthäus am letzten. Mir ist gegeben alle Gewalt. Im Himmel und auf Erden. Nicht irgendwelchen unfähigen Politikern oder kriegstreibenden, größenwahnsinnigen Tyrannen, nicht irgendwelchen Viren und Krankheiten. Nein, sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt. Nicht den Terroristen, nicht den Wirtschaftsbossen. Jesus hat alle Macht. Er kann helfen. Er ist der Herr. Diese Wahrheit ist in dieser Welt eine angefochtene Wahrheit. So habe ich ja angefangen. Wenn wir uns umschauen, dann können wir daran zweifeln. Wenn wir uns umschauen, dann denken wir, hier sind die Chaosmächte zu Gang. Aber die Bibel ist ja für uns wie so ein Interpretationsrahmen, ein Narrativ, wie man heute sagt, das uns helfen soll, Sinn zu machen von all dem, was um uns herum ist. Und wenn wir der Bibel glauben, und das wünsche ich euch, dass ihr das tun könnt, dass ihr der Bibel vertraut, dass ihr dieser Interpretation folgen mögt, dann fangen wir an zu verstehen, in all dem Chaos ist einer, der den Weg weiß. Und das ist der Herr Jesus. Und dem dürfen wir uns anvertrauen. Ein fünfter Schritt durch diesen Text. Stürme kommen, Jesus weiß sich geborgen. Wir dürfen beten, Herr hilf, Jesus kann, denn er ist der Herr. Und jetzt wird es sehr persönlich in dieser Perikope. Und jetzt wird es auch für uns unbequem. Weil jetzt hat Jesus plötzlich eine Frage an seine Jünger. Und die Frage, die Jesus den Jüngern stellt, die hat es in sich. Also das klingt erstmal ganz harmlos, was seid ihr so furchtsam? Aber es geht ja hier um den Kontext. Und der Kontext ist, wenn das alles stimmt, was wir bis jetzt gesagt haben, und das stimmt ja, also wenn es stimmt, dass es gar nichts Besonderes ist, dass wir durch Schwierigkeiten gehen, dass Stürme kommen, das gehört zum Leben dazu, wenn das stimmt, dass wir eigentlich einen Glauben haben dürfen, einen kindlichen Glauben wie der schlafende Jesus, weil wir wissen, da oben über den Wolken, da wacht der Vater im Himmel über uns, wenn das stimmt, und das stimmt ja, wenn das stimmt, dass wir uns an Jesus im Gebet wenden dürfen, mit welcher Not auch immer, dass wir sagen dürfen, Herr, da musst du jetzt helfen, in meiner Ehe, in meiner Nachbarschaft, mit den Kindern, ich komme allein nicht klar. Wenn das stimmt, dass wir das tun dürfen, wenn das stimmt, dass Jesus der Herr ist, dass er wirklich mighty ist, omnipotent, und das stimmt ja auch. Also wenn das alles stimmt, was wollen wir Jesus antworten auf seine Frage? Warum bist du furchtsam? Warum bin ich furchtsam? Ist es Unglauben? Zweifeln wir in Wirklichkeit an Gott, an Jesus, am Evangelium? Was seid ihr so furchtsam? Und Jesus legt hier seinen Finger in eine der tiefsten Wunden unseres Lebens. Ist der Glaube für uns eigentlich nur so ein Theoriemodell, was wir so irgendwie von den Eltern mitbekommen haben? Oder ist der Glaube für uns, oder darf der Glaube für uns zu einer Wirklichkeit werden, wo wir ohne Netz und doppelten Boden einfach sagen, da lasse ich nicht reinfallen. Er fängt mich auf, er hält mich. Was seid ihr so furchtsam? Der nächste Vers, wir haben es ja vorhin in der Lesung gehört, da heißt es dann Vers 41, ihr könnt das gerne nochmal nachlesen heute Abend im Markus-Evangelium, Kapitel 4, 35 bis 41, da heißt es dann über die Jünger, aber sie fürchteten sich. Das ist interessant, das ist einer der wenigen Texte, wo das mal Sinn macht, dass wir Griechisch gelernt haben, weil im Griechischen da zwei verschiedene Worte für Furcht gebraucht werden. Jesus fragt die Jünger, warum seid ihr so furchtsam im Sinne von feige und ängstlich? Und dann heißt es, die Jünger fürchteten sich, das ist ein anderes Wort, und das Wort, was da gebraucht ist, das meint eher von Ehrfurcht ergriffen. Und ich glaube, da liegt ein Schlüssel für viele Katastrophen unserer Zeit. Unser Land, wir in Deutschland, wir haben diese Ehrfurcht verloren vor Gott. Und da gibt es einen Zusammenhang zwischen den Ängsten der alltäglichen Dinge, die uns Angst machen. Und der Zusammenhang, der ist ungefähr so, desto mehr Ehrfurcht wir haben vor dem ewigen, allmächtigen Gott, desto kleiner werden die Dinge des Lebens, die uns sorgenvoll bedrücken und ängstigen können. Aber desto weniger wir von Ehrfurcht ergriffen sind von Gott, desto größer werden all die anderen Probleme des Alltags. Und bei den Jüngern ist jetzt eigentlich ein guter Prozess in Gang gekommen. Auf einmal fangen sie an zu staunen und denken, wow, Jesus, was ist das, wer ist das? Was seid ihr so furchtsam? Und da habe ich jetzt schon den sechsten Punkt vorweggegriffen. Jetzt haben die Jünger nämlich eine Frage. Wer ist dieser Jesus? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Jetzt wird es nochmal sehr persönlich. Und die Jünger formulieren hier eigentlich die wichtigste Frage, zu der irgendein Mensch jemals in seinem Leben kommen kann. Wer ist Jesus für dich? irgendeine Person, die wir aus der Kirche kennen. Für viele ist Jesus ein Reserverad. Die modernen Autos, die haben ja kaum noch Reserveräder. Das sind ja dann so dünne Plastikdinger, mit denen man 50 Kilometer bei 30 Stundenkilometern rollen kann. Ist Jesus sowas, wenn man ein Problem hat, okay, Kofferraum auf, ist der Reserverad aufs Rad und dann möglichst bei der nächsten Tankstelle wieder alles auf Null zurückstellen. Ist Jesus Reserverad? Oder ist Jesus Herr in deinem Leben? Jetzt zurück zu diesem Bild mit dem Auto, darf Jesus im Fahrersitz sitzen. Wer ist dieser Jesus für dich? Früher oder später müssen wir diese Frage beantworten. Allerspätestens im ewigen Leben. Denn das heißt, einmal werden sich alle Knie vor diesem Herrn beugen. Wer ist Jesus für dich? Und die Einladung aus dieser Perikope, die Einladung aus den Evangelien, aus dem Neuen Testament an uns Menschen, ist, dass wir im Glauben jetzt schon diesen Jesus ergreifen dürfen als den Heiland, als den Retter, als den Herrn. Indem wir einfach sagen, Jesus, mit dem Kuddelmuddel in meinem Leben komme ich nicht mehr klar. Bitte übernimm du, sei du Herr auch in meinem Leben. 7 Schritte durch diesen Text, Stürme kommen, Jesus weiß sich geborgen. Die Jünger und auch wir dürfen beten, Herr, hilf. Und wir dürfen wissen, Jesus kann helfen. Er fragt uns eine ganz persönliche Frage, was seid ihr so furchtsam? Und dann haben die Jünger ihrerseits die Frage gestellt, wer ist dieser Jesus? Und das Thema heute Abend ist, er ist der Herr. Die Frage ist, darf Jesus auch Herr in deinem Leben sein? Und nun noch ein letzter Schritt durch diesen Text. Und manchmal kann man ja nur staunen, wie man irgendwelche Perikopen und Bibeltexte schon 100-mal gelesen hat und plötzlich entdeckt man etwas Neues. Was ich durch die Hilfe meiner Frau an diesem Text neu entdeckt habe, ist, dass er gleich am Anfang mit einer Verheißung beginnt, mit einem Versprechen, mit einer Zusage. Dass also bevor dieser ganze Sturm und all das Durcheinander begann, dass Jesus eigentlich schon wusste, wie das alles ausgehen würde. Denn Jesus sagt ja zu seinen Jüngern, lasst uns hinüberfahren. Nun gibt es in der Bibel eine ganze Reihe von Bibelworten, die uns helfen zu verstehen, was das bedeutet. Da sagt zum Beispiel Paulus in einem seiner Briefe, dass mit Sicherheit Gott das gute Werk, das er beginnt, auch vollenden wird. Mit anderen Worten, wer sich im Vertrauen auf Gott auf den Weg macht, ja, der wird keinen Schiffbruch erleiden. Aber ich habe ja gesagt, diese Geschichte und viele Geschichten der Bibel, die werden für uns auch zu einem Bild, das uns hilft, unser Leben zu interpretieren. Und diese Geschichte, die kann eigentlich zu einem Bild für unser Leben an sich werden. Und da bin ich auch mitten in dem Thema unserer Arbeit als Hilfsaktion Märtyrerkirche. Wenn es in Verfolgungssituationen plötzlich um die Frage geht, was ist mir eigentlich mein Glaube, beziehungsweise was ist mir dieses Leben wert? Und wenn man dann Menschen begegnet, die sagen, ich bin bereit, dieses Leben loszulassen, damit ich auf keinen Fall das Leben verliere, was in Ewigkeit auf mich wartet. Ich habe in Ägypten einen Christen getroffen, der von einer Gruppe von Muslimen aufgelauert wurde. Und die haben ihn konfrontiert in der Nacht und ihn gefragt, bist du Moslem oder bist du Christ? Das waren damals 2011 schwere Unruhen in Kairo und Alexandria. Und dieser Mann hat dann gesagt, ich bin Christ. Und dann haben sie ihn zusammengeschlagen und wie sie dachten, auch totgeschlagen, aber er hat überlebt. Ich habe ihn dann besucht, das Gesicht noch ganz gezeichnet von dieser Verletzung oder von dieser Verletzung. Und ich habe ihn gefragt, ja, aber warum hast du denn gesagt, ich bin Christ? Du hättest auch sagen können, ich bin Moslem und dann hättest du ja hinterher um Vergebung bitten können. Das habe ich gar nicht spaßig gemeint. Das dachte ich, wäre vielleicht das, was ich gemacht hätte. Und dann guckt dieser Mann mich an und sagt, das geht doch gar nicht. In meiner Bibel steht, wer mich verleugnet vor den Menschen, werde ich auch verleugnen vor dem himmlischen Vater. Und dann sagte dieser einfache Christ, ich kann doch Jesus nicht verleugnen. Und auf einmal habe ich mich erinnert an den Bericht oder an dieses Gleichnis, was Jesus erzählt hat von einem Mann, der in einem Acker einen Schatz gefunden hat und hat alles verkauft, um diesen Schatz zu haben. Das lerne ich in den Ländern, wenn ich unterwegs bin. Da lerne ich Christen kennen, die im Glauben diesen Schatz gefunden haben und um nichts in der Welt lassen sie ihn los. Zurück zu diesem Text, zu dieser Perikope. Lasst uns hinüberfahren. Dieser Bericht ist ein Bild der Reise unseres Lebens. Wir bleiben ja nicht hier. Es geht hinüber. Es geht hinüber in eine andere Welt. Es geht hinüber in eine Ewigkeit. Es ist die Verheißung von Jesus, dass er uns an dieses ewige Ziel bringen möchte. Diese Welt ist das Vorletzte. Das Beste kommt noch. Lasst uns hinüberfahren. Und dann kommen die Stürme und dann kommen die Katastrophen. Und dann heißt es in einem alten Gesangbuchlied, lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur noch bei Jesus bist. Geborgen, getragen und sicher ans Ziel gebracht. Wer ist dieser Jesus für dich? Magst du ihm dein Leben für diese Reise anvertrauen? Bist du angefochten in deiner Nachfolge mit den Fragen des Lebens? Dann darfst du das ganz neu als Verheißung entdecken, dass die Gebote Gottes letztlich auch Verheißungen sind. Lasst uns hinüberfahren, heißt, wir werden drüben ankommen. Unser Leben findet seine Erfüllung in der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Ich finde das so tröstlich, weil es in dieser Welt natürlich Probleme gibt, und das ist ja die Arbeit, die ich tue, wo man sagt, wie soll man das jemals wieder lösen? Wie will man das lösen, dass eine Lea Sharibu jetzt seit 5 Jahren von islamistischen Terroristen in Nigeria verschleppt wurde, ein junges Mädchen. Und die anderen Mädchen wurden wieder freigelassen, das waren ja damals 100. Und Lea Sharibu ist in der Hand der Terroristen, weil sie als einzige Christin ist und diesen Glauben nicht verleugnen will. Da kann man auch beten. Wir haben so ein Gebetsheft, das liegt da auf dem Büchertisch, ein Jahreskalender, wir sind ja noch am Anfang des Jahres. Da haben wir jede Woche Gebetsanliegen vorgestellt. Da dürfen wir beten für solche Christen, aber da dürfen wir auch lernen von so einer jungen Frau, was für eine Entschlossenheit in ihrem Glauben. Und dann denke ich manchmal, das ist mein eigenes Gebet, ach Herr, ich wünschte mir, diese Art von Glauben dürfte ich auch haben. Ich wünschte mir, diese Art von an Jesus festhalten, mit ihm Erfahrungen machen, die möchte ich auch haben. Und dann sagt uns Jesus, ja, aber die darfst du haben. Wie komme ich dahin? Indem dieser Herrschaftswechsel stattfindet. Wer ist Jesus? Er möchte Herr sein deines und meines Lebens. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass es uns die Augen öffnet. Für das Leben, wie es wirklich ist, welche Möglichkeiten wir haben, wie schnell wir doch überfordert sind. Danke, Herr, für deine wunderbare Einladung, dass wir mit allem, was wir sind und haben und mit allem, was uns zu viel wird, die Schuld, das Versagen, die Versäumnisse, die Stürme, in denen wir stehen, die Herausforderungen, mit denen wir nicht klarkommen, die Hoffnungslosigkeit, die uns ergreift angesichts all der Nöte dieser Welt, dass wir mit all dem zu dir kommen dürfen. Und das wollen wir heute Abend tun. Und jetzt wollen wir dich bitten, Herr, mach du, wir kommen doch gar nicht alleine klar. Führe und leite und segne du uns. Und lass uns auch für andere zum Segen werden dürfen. Amen.